Wir haben heute drei Gäste bei uns von einer studentischen VR-Ausstellung, die am Freitag im Universitätsmuseum hier in Tübingen eröffnet, von der klassischen Archäologie und den Digital Humanities.
Ja genau, wollt ihr euch einfach alle mal der Reihe nach vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Hallo, ich bin Johanna Rost. Ich studiere empirische Kulturwissenschaft und klassische Archäologie in Tübingen und ich war eine der Teilnehmenden in dem Seminar.
Ja, mein Name ist Stefan Krimnitschek. Ich komme von der klassischen Archäologie, wo ich eine Juniorprofessur bekleide und ich bin sozusagen der wissenschaftliche, numismatische Teil des Projektes.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Kevin Körner. Ich bin Koordinator und Lehrender aus den Digital Humanities an der Universität hier in Tübingen und ich durfte das Projekt mitbegleiten und technisch unterstützen.
Möchten Sie erstmal das Projekt denn vorstellen? Worum geht's? Was ist das Thema? Was wird die Ausstellung beinhalten?
Also das Projekt umfasst im Endeffekt erstmal die Thematik der Kontoniaden, wo Stefan wahrscheinlich gleich was dazu erzählen wird. Und die Idee an dem Projekt war gewesen, dass wir Studierenden einfach ein neues Medium zur Verfügung stellen, mit dem sie eine eigene Ausstellung konzipieren können. Und das ist dann in dem Fall halt eine Ausstellung in der virtuellen Realität. Und im Endeffekt, diese Ausstellung kann dann jetzt im Museum angeschaut werden. Und was die Studierenden eigentlich gemacht haben, ist, sie haben ganz althergebrachte geisteswissenschaftliche Arbeit gemacht, ein bisschen Literaturrecherche und haben dann geschaut gehabt, wie kann man denn das, was sie jetzt rausgefunden haben, in so einer virtuellen Ausstellung präsentieren, damit es halt auch das Publikum interessant findet.
Und welche Objekte gibt es dann genau in der Ausstellung zu sehen?
Ja, in dieser Ausstellung gibt es eben, wie von Kevin schon erwähnt, die sogenannten Kontorniaten zu sehen, also nicht die physischen Objekte, sondern digitalisierte, dreidimensionale Objekte dieser materiellen Objekte. Das sind Kontorniaten, das sind im Grunde spätantike münzähnliche Objekte. Der Name Kontorniat kommt aus dem, forschungsgeschichtlich gesehen, aus dem italienischen Contorno. Das bedeutet ein aufgehämmerter Rand oder Umrandung. Also diese Objekte haben eine aufgehämmerte Umfassung und eine Rille. Und sie beinhalten nicht wie Münzen das herkömmliche Bildprogramm, sondern sie zeigen eben ganz außergewöhnliche Darstellungen, also etwa Bilder aus dem antiken Zirkusrennen, Wagenveranstaltungen und dergleichen, Wasserorgel, also ganz eigenartige Objekte. Und die Forschung hat sich auch lange darum gestritten, was bedeuten diese Objekte? Also Münzen waren sie sicher nicht. Und ja, in der letzten Zeit kommt man eigentlich auf diesen gemeinsamen Nennen der Forschung, dass diese Objekte vermutlich, wie gesagt, unter Vorbehalt, dass diese Objekte vermutlich im Kontext von ja, Neujahrsfeiern hergestellt wurden von Privatpersonen und dann als Art ja, glücksverheißende Geschenke, amulettartiger Form verschenkt wurden.
Wenn du meinst, es gibt zwei Ausstellungen, dann in dem Sinne, dass es quasi zwei VR-Brillen gibt und da gibt es dann innerhalb von den VR-Brillen dann eigene Ausstellungen oder wie genau kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es gibt eine VR-Ausstellung in dem Museum, aber es gibt zwei Ausstellungen, wo sich dann die BesucherInnen aussuchen dürfen, welche sie haben möchten. Und die eine befasst sich eher mit mythologischen Hintergründen, also die Kontorniatabbildungen, Entschuldigung, die mythologischen Bezug haben und die andere Ausstellung befasst sich eher mit dem forschungsgeschichtlichen Hintergrund und vor allem eben mit dem, was der Herr Krimnitschek gerade schon gesagt hat, eben mit diesem nicht ganz klaren Hintergrund. Genau.
Und wie wird die Ausstellung finanziert?
Wir haben im Endeffekt letztes Jahr bei einer Förderrunde von der Dr. Eberle Stiftung einen Antrag eingereicht. Die fördern im Endeffekt neue Lehrmethoden und im Endeffekt auch OER, also Open Educational Research Methoden, wo es darum geht, dass man halt Lehrmaterialien Open Source zur Verfügung stellt. Und dort hatten wir unseren Antrag damals eingereicht gehabt und sind dort im Rahmen von circa 10.000 Euro gefördert worden. Und die Summe haben wir im Endeffekt auch gebraucht, zum einen, weil wir eine Software verwendet haben, gerade für dieses Einrichten von dem Museum oder von dieser Ausstellung. Das haben wir jetzt nicht selber programmiert, sondern da gibt es eine niederländische Firma, die nennt sich Improvive und die haben eine Software Museum Lab entwickelt, die im Endeffekt schon diese ganzen grundlegenden Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Ich kann mir irgendwo ein Objekt holen, kann es platzieren, ich kann es großzoomen, ich kann es kleinzoomen. Ich kann einen Avatar erstellen, dass ich mir im Prinzip meine Bewegung in der virtuellen Welt aufzeichne und die dann neben mein Exponat stelle. Und wenn jetzt der Besucher kommt, kann er dann auf den Play-Button drücken und sieht im Endeffekt genau meine Bewegung, hört meine Stimme. Das wäre natürlich ein bisschen aufwendig gewesen, wenn wir das selber gemacht hätten. Und da mussten wir eine gewisse Lizenzsumme halt zahlen dafür, dass wir das jetzt das ganze Jahr nutzen durften.
Vielleicht passend dazu, möchten Sie ihr einfach mal ein bisschen erklären, wenn ich jetzt als Besucherin diese Brille aufziehe, was erwartet mich dann? Wie wird das aussehen? Was tue ich?
Also im Endeffekt, wenn man ins Museum kommt, haben wir heute schon aufgebaut gehabt, die Station, wo es im Prinzip stattfinden wird. Man zieht diese VR-Brille an, bekommt dann zwei Controller in die Hand. Sind im Prinzip jetzt nicht so Handschuh-Controller, sondern noch so mit einem Klick-Interface. Und wenn ich in dem Museum drin bin, dann ist tatsächlich um mich eine eigene virtuelle Welt. Die ist farbig comic-stilhaft angelegt, damit es halt nicht zu real wird, weil wenn es zu real wird, dann schafft die Brille das wieder nicht mit dem Rendering. Und dann haben wir das ganz große Problem, dass die dann flackern würde und dann würde jeder motion sick werden. Und das wäre dann, glaube ich, nicht sehr gut für den Boden des Museums. Weil
also genau wie es Frau Rost erging am Anfang.
Genau. Also und wenn man im Prinzip in diesem Museum drinsteht, dann ist das tatsächlich so wie ein weiß-rot getünchter Raum um mich drumherum und da drinnen stehen verschiedene Emporen, auf denen jetzt die Kontorniaten angeordnet sind. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist jede Ausstellung so konzipiert, dass sie im Endeffekt in drei Bereiche aufgeteilt ist und jeder Bereich umfasst ein gewisses Themenspektrum, also beispielsweise jetzt der Circus Maximus. Und im Endeffekt steht dort erstmal eine große Tafel mit grundlegenden Informationen, wobei wir gesagt haben, wir wollen das Schriftliche so weit runterdrücken, wie es nur geht, also maximal auf Twitter-Länge, damit man im Endeffekt dort wirklich nicht in die Versuchung kommt, viel Text in der VR lesen zu müssen, weil das einfach sehr anstrengend ist. Sondern wir haben im Endeffekt wirklich in erster Linie die Kontorniaten dort stehen, die kann man sich anschauen und es gibt dann in jeder Ausstellung eine gewisse Anzahl an Avataren, ich glaube so zwischen 2 und 3, die im Endeffekt so ein Grundverständnis vermitteln sollen. Und zusätzlich gibt es dann noch Audio-Guides, die im Endeffekt auch angedrückt werden können, damit man im Endeffekt auch zu den Kontorniaten, die ich mir jetzt anschaue, die Hintergrundinformationen habe. Und im Endeffekt ich selbst bin tatsächlich auch eine Person, die da drin ist, also sozusagen ich habe auch einen Avatar, das heißt, ich sehe rechts und links meine Hände, die ich vor mir hin und her wedeln kann und schon weiß ich, dass ich da bin. Es gibt auch die Möglichkeit, diesen Avatar anzupassen, wenn man das möchte. Also die Firma hat da ein paar Figuren bereitgestellt. Das ist immer sehr schön, da kann man sich im Spiegel anschauen. Ist dann immer mal ganz nett, wenn man vielleicht auch das andere Geschlecht wählt. Man kann die Größe ein bisschen einstellen, einfach auch so, damit man nicht, wenn man jetzt eine sehr große Person ist, aber von der Figur her sehr unten am Boden ist, dann ist das natürlich auch ein bisschen verwirrend, wenn man sonst immer so wie ich, also ich bin relativ groß, ich gucke meistens von oben nach unten. Und wenn ich jetzt aber in der virtuellen Welt sehr, sehr klein dargestellt bin, dann müsste ich mich ja immer nach oben gucken. Und das wäre jetzt ungewohnt meinem normalen menschlichen Empfinden gegenüber. Und das ist im Endeffekt so das, was einen da erwartet. Also
vielleicht noch mal ganz kurz zum Seminar selbst. Ihr wart ja quasi zwei ganz komplett verschiedene Fachbereiche, mehr oder weniger. Gegensätzlicher kann es wahrscheinlich eigentlich gar nicht sein. Wie war da die Zusammenarbeit? War das erstmal, ich weiß nicht, man ist ja auf einem ganz anderen, man kommt ja von einem ganz anderen Fach. War das da, gab es da Schwierigkeiten oder wie war da dann die Zusammenarbeit mit den Masterleuten von Digital Humanities?
Es war ganz spannend. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe vorher nicht gewusst, dass es die Digital Humanities überhaupt gibt. Aber wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Wir waren dann auch tatsächlich nach dem ersten Seminar, nach der ersten Sitzung sogar noch Mittagessen alle zusammen, um uns ein bisschen auszutauschen. Aber man muss auch sagen, dass sich im Endeffekt die Digital Humanities Leute für die eine Ausstellung entschieden haben und die klassischen Archäologie Leute dann für die andere. Das heißt, da war dann schon eine Trennung da. Aber im Endeffekt ist es schon so gewesen, dass wir uns gut verstanden haben. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe zusammen und haben uns da immer connected und haben uns dann immer über den neuesten Stand informiert. Und wir haben dann auch zum Schluss, als wir unsere Ausstellung fertig hatten, mal in die andere Ausstellung reingeschaut. Einfach, weil wir das spannend fanden und wissen wollten, was die anderen so gemacht haben. Genau.
Vielleicht, wenn ich an der Stelle noch kurz einhaken darf, die Digital Humanities in Tübingen sind jetzt kein eigener Studiengang, also das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, sondern das ist eine Vertiefungsrichtung im Masterstudiengang bei verschiedenen Studiengängen, die jetzt an der Philosophischen Fakultät angeboten werden. Beispielsweise halt die Archäologie, die Germanistik, die Anglistik und die Geschichtswissenschaften sind so die Leute, die wir jetzt am meisten gesehen haben bei uns in den letzten Jahren. Es gibt es auch erst seit 2017 in Tübingen und hier ist man gezielt nicht den Weg gegangen, dass man sagt, man macht einen eigenen Studiengang Digital Humanities, weil die Digital Humanities im Endeffekt, der Name sagt es ja schon, ist im Endeffekt so ein Begriff, der kann in allen Geisteswissenschaften gebraucht werden. Aber wir haben komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Also jetzt ein Germanist, der interessiert sich vielleicht jetzt nicht unbedingt für Virtual Reality, sondern der interessiert sich dafür, wie kann ich meine Texte unter einem Satz von XML ordentlich aufbauen? Wie kann ich eine Datenbank nutzen, um irgendwelche Informationen sauber aufzubauen? Auf der anderen Seite die Archäologie, die interessiert sich vielleicht mehr darüber, wie kann ich mit Drohnen Luftbilder machen, damit ich dann irgendwie in meiner Ausgrabungsstätte noch weiß, wo ich was gefunden habe. Oder wie kann ich einen kleinen Roboter in eine Pyramide reinschicken, damit ich mich nicht vergifte dort. Das ist im Endeffekt sehr, sehr unterschiedlich. Und wir versuchen hier in Tübingen im Endeffekt so einen Satz zu bauen, dass wir im Endeffekt am Anfang ein gemeinsames Kursportfolio haben, wo alle Leute grundlegend lernen, sowas wie funktioniert das Internet, wie kann ich Webpublikationen machen, weil das einfach so in allen Bereichen was von Interesse ist. Und dann im zweiten Semester im Endeffekt, wir versuchen für die einzelnen Fachbereiche spezifisch zusammengestellte Lehrangebote zu bieten. Und da haben wir jetzt beispielsweise hier für uns auch festgestellt, dass sehr viele Fachbereiche sich für den Bereich Serious Gaming interessieren. Das ist im Endeffekt so unser Steckenpferd oder mein Steckenpferd jetzt gerade hier in den Digital Humanities in Tübingen. Und das kommt auch einfach sehr gut an, muss man einfach sagen, weil es halt ein schönes, modernes Publikationsmedium ist. Und dann, was im Endeffekt der krönende Abschluss im Endeffekt hier in Tübingen ist, das ist, dass jeder Studierende, der jetzt diese Vertiefung gewählt hat, am Schluss ein Abschlussprojekt macht, wo er im Endeffekt schon zeigen kann, er kann praktisch was machen, was in seinem Fach auch angesiedelt ist. Also der Germanist oder die Germanistin kann jetzt natürlich da eine Datenbank aufbauen. Oder aber der Archäologe, die Archäologin kann jetzt beispielsweise so eine virtuelle Ausstellung erstellen. Und das ist im Endeffekt was jetzt speziell hier in Tübingen nur so gemacht wird. Und da muss man einfach sagen, das ist was, wo ich jetzt hoffe, dass das den Studierenden auch so gefallen hat.
Genau, dann sind wir jetzt auch eigentlich schon am Ende. Wir haben noch 7 Minuten, vielleicht ganz kurz so als letzte Frage, als letzten Ausblick. Vielleicht möchte jeder noch mal ganz kurz sagen, was ihm bei dem Projekt irgendwie besonders gefallen hat. Vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft, wie wichtig sowas ist.
Also besonders gut hat mir wirklich gefallen, dass wir sehr selbstständig arbeiten konnten, dass wir wahnsinnig gute Unterstützung bekommen haben von den beiden, aber eben auch vor allem ganz viel selber machen konnten und auch nicht die ganze Zeit reingeredet bekommen haben. Und ich glaube durchaus, dass das sehr zukunftsträchtig ist und dass das auch im Rahmen von Museen sehr viel Zukunft hat, weil das einfach die Reichweite erweitert und viel zugänglicher, auch gerade wahrscheinlich für junge Leute ist.
Ja, also ich fand das Schöne an dem ganzen Projekt, dass man eben etwas ganz Experimentelles mal machen kann. Also nicht, wie schon gesagt, dieses ganz herkömmliche PowerPoint und Vortrag und tralala, sondern dass man sich da wirklich austoben kann und ja, mit neuen Medien mal arbeiten und dass am Ende dann auch mit dieser Ausstellung hier ein Produkt steht, das dann auch wirklich rezipiert wird. Vielleicht auch nochmals an dieser Stelle mein letztes Wort. Also tatsächlich, ich glaube, alle, die hier zuhören, sind ganz herzlich eingeladen, am Freitag, den 15.10. um 18 Uhr im Schlosshof von Schloss Hohen Tübingen ist die feierliche Eröffnung oder beziehungsweise der Empfang zur Eröffnung.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ordentlich kommen, damit wir auch viele Leute dort haben vor Ort. Ja, was hat mir persönlich an dem Kurs am besten gefallen, dass die Studierenden so ein bisschen den Praxisalltag im Umgang mit IT-Systemen kennengelernt haben. Es ist immer so ein bisschen, die Leute sind ja sehr verwöhnt, wenn sie jetzt beispielsweise Word und sowas verwenden, dass alles funktioniert, so wie man sich's vorstellt. Und das ist eine Illusion, wenn man sich das vorstellt, dass das im Alltag so ist. Und ich glaube, da habt ihr sehr viel mitgenommen gehabt für euer Leben, dass es im Endeffekt immer so dieser iterative Ablauf ist, so dieses, ich möchte irgendwo hin. Und ich habe irgendwie ein System und es funktioniert nicht so, wie ich will. Und jetzt muss ich mir irgendwelche Workarounds überlegen. oder aber ich muss halt jemandem Bescheid sagen. Und ich glaube, da ist einfach sehr viel Frustrationstoleranz aufgebaut worden dieses Semester schon, welches dann jetzt hoffentlich später dann zu besseren Ergebnissen führt.
Ja, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier sind. Es war wirklich sehr spannend und die Ausstellung kann eben bis Ende November im Universitätsmuseum auf Schloss Hohentübingen besichtet werden. Kommt alle ganz fleißig dazu und vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke sehr.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch von mir.